Herbst im Tessin. Gesegnet ist dieses südliche Bergland mit seinen Seen im Verbande der Helvetischen Republik. Gesegnet sind seine Rebengelände und Kastanienhaine. Gesegnet seine malerischen Bergdörfer und heiteren kleinen Städte. Gesegnet vor allem seine Menschen. Diese Nachkommen der alten Etrusker haben bis auf den heutigen Tag noch Eigenschaften bewahrt, die man weiter südlich nicht in diesem Maße findet. Sie wirken heute noch so, wie wir die Menschen der Antike uns vorstellen. Man findet bei ihnen eine Tatkraft und Energie, eine kluge, würdevolle Besonnenheit, eine Ehrlichkeit und Rechtlichkeit, die dieses italische Schweizer Volk uns bald vom Herzen lieb gewinnen lassen. Auch innerhalb des Schweizer Staatsverbandes hat der Kanton Tessin es verstanden, sich immer mehr hohe Achtung und Sympathie zu erwerben und, was die tüchtige Art des Tessiners zu leisten vermag, das zeigten und zeigen noch zur Stunde so manche Männer in hohen Ämtern der Zentralregierung der Schweiz, Männer, deren Namen weit über ihr engeres und weiteres Heimatland hinaus all überall guten Klang haben. Es ist ein beglückendes Gefühl der Geborgenheit hier um den Fremden, mag er auch durch die einsamsten Täler und Schluchten wandern. Er weiß, dass er nur guten Menschen begegnen kann und in dem entlegensten Albergo, das ihm des Abends Rast gewährt, braucht er seine Türe nicht zu verschließen. In solchem Lande, das alle Reize des Südens mit aller Schönheit der Bergnatur vereint, wo Licht und Wärme selbst noch des Winters rauhe Kraft zu bändigen vermögen, da lässt es sich gut sein, besonders für den, der auch andere Art und Sitte ehrt und schätzt, der ein Land und seine Bewohner als organische Einheit empfindet, der diese Einheit mitzuerleben versucht und das herzliche Gastrecht vollauf zu würdigen weiß, das man ihm, dem Fremden, aller Orten zugesteht. Ein Paradies ist dieses Land, südlich genug, um der belebenden Kraft der südlichen Sonne reichlich teilhaftig zu werden und doch nicht ihrem sengenden Brande ausgesetzt, erfrischt stets durch die Nähe der Berge mit ihrer ewigen Firnenwelt und doch nie von ihren rauhen Stürmen umtost. Während nördlich vom St. Gotthard bereits die feuchten Nebel über den Tälern nördlicher Niederung lagern, während der Herbstwind die letzten vergilbten Blätter von den kahlen Bäumen schüttelt, prangt hier im Süden der Alpen Buschwerk und Baum noch in vollem Grün. Und die immergrünen Pflanzen, die im Norden nur in Kübeln und Töpfen gezogen werden, überwintern hier im Freien und erreichen dabei eine Größe, die sie eben nur in ihrer Heimat haben können. Überall zwischen dem Laubwerk und den Blumen leuchten heitere südliche Villen hervor. Und aus jedem Bergdorf grüßt uns der schlanke Campanile als Zeuge alter hoher Kultur. Wir stehen oben auf dem Monte San Salvatore bei Lugano und genießen in heller Freude den wundersamen Ausblick über dieses wahrhaft gesegnete Land. Tief unter uns breiten sich die uralten Wasser des Ceresio, des Lago di Lugano, in ihren mannigfach geschlungenen Buchten und am Fuße des Berges lagert an der smaragdenen Flut die ausgedehnte Stadt, deren Namen der See in heutigen Tagen trägt, in der heiteren Vornehmheit ihrer leuchtenden Paläste, Villen und modernen Hotelbauten, aus dem Grün der Palmen und dem Dunkel der Zypressen, wie die kostbare Fassung eines Edelsteins. Drüben am anderen Ende der Stadt erhebt sich wie ihr zweiter Beschützer der Monte Pre aus den Fluten, von Rebenhängen bedeckt, aus denen die hellen Villen strahlen. Dort liegt der prächtige Villenort Castagnola mit seinen Kastanienhainen, die ihm den Namen gaben, mit seinem alten Kirchlein und seinem unvergleichlich schön gelegenen Friedhof. Weiter entfernt liegt Gandria, malerisch aus dem See heraufgebaut, und in noch weiterer Ferne erblickt man die Grenzpforte Italiens, dem der See sich in langgestreckter Bucht verbindet. Am gegenüberliegenden Ufer aber erhebt sich das mächtige Bergmassiv des Monte Generoso, von dessen Gipfel aus man die ganze lombardische Ebene bis nach Mailand hin überblicken kann. Wir wenden den Blick und über den Gefilden des Lago Maggiore gewahren wir nun ein Alpenpanorama von unbeschreiblichem Reiz. Vom Monte Rosa bis zu den Aletschfirnen drängt sich Gipfel an Gipfel, und noch weiter im Norden setzt sich der Kranz der Schneehäupter fort wie eine weiße Zinnenmauer, die den immergrünen Kanton Tessin umschließt. Es ist fast zu viel des Schönen für das Auge, und immer wieder mühen wir uns, den ausgebreiteten Reichtum zu fassen. Hier oben stand, nach manchen Funden zu urteilen, einst ein altes Druidenheiligtum, und mancher andere Mysterienkult mag hier seine heilige Stätte gefunden haben, bevor ein christliches Sanktuarium sich auf dem Berggipfel erhob. Die Alten wussten wahrlich, ihre geweihten Stätten stets am Punkte zu legen, die schon von der Natur dafür bestimmt zu sein schienen, und ob wir nun auf den Hängen von Delphi stehen oder hier auf dem San Salvatore, wir empfinden in gleicher Weise ein geheimnisvolles, fluidisches Etwas an allen Orten, die dem Altertum heilig waren, oft ohne vorher zu wissen, dass da ein Heiligtum stand. Noch lange saß ich am Abend im südlich tagklaren Mondlicht auf meinem Balkon im Hotel Villa Castagnola und blickte über die Silhouetten des Parkes zu meinen Füßen hinüber, über den See, stets magnetisch angezogen von den Formen des heiligen Berges, der, jetzt dem auferstandenen Erlöser geweiht, einst den Namen des Sonnengottes Belenius trug. Unzählige Geschlechter sind seitdem in die Erde versunken. Die Namen der Gottheit haben sich gewandelt. Die Herzen haben dem Göttlichen in mannigfacher Art andere Empfindungen geweiht. Aber noch immer trägt der Berg sein Heiligtum. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass es heute das Heiligtum dessen ist, von dem die heiligen Bücher künden. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Vielleicht gibt es in unserem tiefsten Innern doch eine Wahrheit, die kosmisch verankert ist, so dass sie nur im Laufe der Zeiten sich stets andere Gewänder formt, um das Urewige im Symbol verhüllt, der Verehrung darzustellen. Reiner als an anderen Orten empfindet man in dieser heiteren Natur des Südens das Ewige, und es wird schwer, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass man wieder diese heiteren Gefilde verlassen soll. Wer aber einmal hier seelisch heimisch wurde, auch wenn seine Wiege im kälteren Nordland stand, den zieht es mit unwiderstehlicher Gewalt stets wieder zurück in den Bereich der südlichen Berge, an diese Seegestade mit ihren lauen Lüften, ihren Sonnentagen, die alles im strahlenden Lichte baden, ihren Mondscheinnächten voll vom flimmernden Silberglanz. Und mit dankerfülltem Herzen sendet er auch aus der Ferne seine Grüße in dieses gesegnete Land.